dachte Xiong, ebenso wenig wie du an einem Xenobiologiekurs teilgenommen hast, um mehr über Tullianer zu erfahren. Wenn du nur wüsstest, was ich weiß. Die Geheimnisse, die er mit sich trug, lasteten schwer auf Xiong. Er durfte sein Wissen nicht mit Al-Khaled teilen. Immer noch verstand er nicht, weshalb die Sternflotte ihre größten Experten, wie zum Beispiel Al-Khaled oder eine ganze Reihe anderer Wissenschaftler und Ingenieure überall in der Föderation, nicht einsetzte, um das Rätsel der Taurus-Region zu lösen. Doch Xiong durfte nichts sagen, sondern nur den Theorien zuhören, die Al-Khaled äußerte und die denen glichen, die er zu Beginn seiner Arbeit auf diesem Planeten gehabt hatte. Er hoffte, dass der Ingenieur durch sein Können und sein Wissen neue Theorien und Ideen aufbringen würde, auch wenn die Sternflotte ihm die Grundlagen, die er dafür brauchte, verweigerte. Vielleicht würde er trotzdem Antworten auf die Fragen finden, die Xiong beschäftigten. »So«, sagte der Lieutenant nach einem Moment, »weißt du, wie wir unsere Ausrüstung anschließen können?« Er ahnte, was Al-Khaled sagen würde, denn sein erstes Team hatte sich bereits die gleiche Frage gestellt. »Wir könnten einen tragbaren Generator mit einem dynamischen Moduskonverter ausrüsten«, sagte Al-Khaled und bestätigte damit seinen Verdacht. »Wenn wir die Polarität des Generators justieren und damit die fehlende physische Leitung kompensieren, finden wir vielleicht heraus, wie die Energie durch diese Leitungen fließt.« Er runzelte die Stirn. »Wenn man die denn so nennen möchte.« Xiong nickte und tat so, als höre er diese Idee zum ersten Mal. Dabei hatte er selbst gesehen, wie sie erfolgreich umgesetzt worden war. »Ist ein Versuch wert, obwohl ich mich frage, wie effektiv das sein kann. Selbst wenn wir die Leitungen aktivieren können, haben wir immer noch keine echte Verbindung zu dieser Technologie geschaffen.« »Ja, das stimmt«, antwortete Al-Khaled, als er zu dem Tisch zurückging, an dem er neben Xiong gearbeitet hatte. »Das wäre so, als würden wir unsere Stirn gegen eine Konsole pressen und hoffen, durch die elektrischen Impulse in unserem Gehirn auf den Bibliothekscomputer zugreifen zu können. Wir sind nicht kompatibel.« Er trommelte nachdenklich mit den Fingern auf den Tisch. »Uns fehlt eine Verbindung, eine Brücke, die Ausrüstung und Benutzer miteinander verbindet.« Die logische Denkweise des Ingenieurs beeindruckte Xiong. Seit einigen Tagen dachte er über die Frage nach, ob vielleicht eine Art biometrischer Schlüssel notwendig war, um auf die außerirdische Technologie zugreifen zu können. Die Daten, die von der Endeavour gesammelt worden waren und die bemerkenswerte Entdeckung, die Dr. Fischer bei Bohaniens Autopsie gemacht hatte, verstärkten Xiongs Annahme, dass das Metagenom dabei eine wichtige Rolle spielte. Bioneurale Impulse, die durch ein komplexes, polykristallines Netz kanalisiert werden, dachte er. Die tollianische Verbindung wird immer interessanter. Dr. Geck und sein Team hatten herausgefunden, dass die unterirdischen Energiesignaturen, die auf Orion und Pygrenax entdeckt worden waren, kaum wahrnehmbare Ähnlichkeiten zu tollianischer Technologie zeigten. Das hatte Sand ins Getriebe der Analysen geworfen, die Xiong und das Forschungsteam auf Orion gemacht hatten. Eine solche Parallele, egal wie winzig sie war, warf möglicherweise alles über den Haufen, das er und die Sternflotte über die Taurus-Region angenommen hatten. Xiong hatte mit niemandem über die von ihm vermutete Verbindung zwischen dem Metagenom und den unterirdischen Anlagen gesprochen. Dass Al-Khaled, trotz des Wissens, das ihm die Sternflotte nicht zugestand, auf eine ähnliche Idee gekommen war, untermauerte diese Theorie zusätzlich. »Mahmoud«, sagte Xiong. Er wählte seine Worte vorsichtig. »Wir wissen, dass lebende Organismen in der Lage sind, neurale Impulse auszusenden, die ein künstliches Konstrukt interpretieren und umsetzen kann. So funktionieren ja Prothesen, Sehhilfen und so weiter.« Er zeigte auf die leblosen Konsolen an der Wand. »Was für eine Verbindung würde man für solche Geräte benötigen?« Al-Khaled rieb sich das Kinn, während er über die Frage nachdachte. »Ja, so etwas wie ein Tastenfeld oder ein Fingerabdruck oder Netzhautscan. Eine Art bioneurales Interface. Könnten künstliche und biologische Komponenten auf genetischer Ebene verbunden werden?« fragte Xiong. »Das wäre ein toller Trick«, antwortete Al-Khaled. »Ich habe Biologie immer ausfallen lassen, weil ich lieber Sachen auseinandernehmen wollte, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Ich bin aber Ingenieur, also kann ich gelegentlich auch mal sehr kreativ denken.« Er stand auf und blieb vor den Konsolen stehen. Langsam strich er mit der Hand über die Oberfläche. »Eine solche biomechanische Fusion würde eine Genmanipulation erfordern, die weit jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Vergiss bionische Prothesen, die eugenischen Kriege und das Klonen. Es ist ein ganz neues Spiel, Ming.« Xiong nickte zustimmend. Alles, worüber sie bisher gesprochen hatten, passte zu seiner Theorie und auch zu dem Zwischenfall mit der Endeavour. Um die Energiegeneratoren und die anderen Systeme, die mit der Waffe in Verbindung standen, die gegen das Raumschiff eingesetzt worden war, zu aktivieren, benötigten sie das Interface, über das sie gerade diskutierten. Das Ding, das uns angegriffen hat, enthält das Metagenom. Das muss einfach die Antwort sein. Je länger Xiong darüber nachdachte, desto aufgeregter wurde er. Stand er wirklich kurz davor, die Antwort auf eine Frage zu finden, die sich wie ein roter Faden durch das Rätsel der Taurus-Region zog? Um das herauszufinden, benötigte er nur eine größere DNA-Probe der Kreatur. Nicht gerade eine einfache Aufgabe, dachte er frustriert. Xiong fühlte sich in seinem schweren Parker plötzlich eingeschlossen. Er öffnete den Reißverschluss. Die kalte Luft erfrischte ihn. So, sagte er, bemüht, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Wie bauen wir denn ein Interface für uns, ohne uns einer unverständlichen und wahrscheinlich äußerst bizarren Genmutation zu unterziehen? Al-Khaled grinste. Spontan? Ja. Wir bräuchten eine Art Universalübersetzer, der Signale oder Impulse durch organisches Gewebe übertragen kann. Stirnrunzelnd fügte er hinzu. Wir müssen irgendwie die Energiezufuhr regulieren. Sie muss so hoch sein, dass wir einfache Befehle senden können, bis wir die Software besser verstehen, aber gleichzeitig so niedrig, dass sie das Netz der Konsole nicht überlädt. Xiong nickte. Es gefiel ihm, eine praktische Anwendung für seine Theorie über das Metagenom zu hören. Es ließ sie realistischer klingen. Alles, wonach wir gesucht haben, befindet sich vielleicht an diesem Ort. Aber wo genau? Ihm war immer noch warm. Er stand auf und zog sein Parka aus. Al-Khaled folgte seinem Beispiel. Mahmoud, fragte er, haben deine Leute hier unten ein Umweltsystem installiert? Eine solche Anweisung hatte er auf der Aufgabenliste der Lovell nicht gesehen. Soweit ich weiß nicht. Xiong wischte sich über die Stirn. Überrascht bemerkte er, dass er schwitzte. Es wird wärmer hier unten. Während ihrer Zeit als Schiffskommandantin hatte Sarit ihr Quartier als Zuflucht betrachtet, als einen Ort, an dem sie für kurze Zeit der Last ihres Kommandos entfliehen konnte. Die wenigen dienstfreien Stunden, die sie in diesem Raum verbringen durfte, ob schlafend, lesend oder Musik hörend, waren ihr wichtig gewesen. Sie hatten ihrer Meinung nach sogar mehr zu ihrem Wohlbefinden beigetragen als der Sport und die gesunde Ernährung, die der Arzt der Bloody Talon ihr verordnet hatte. Doch nun erschien ihr diese Zuflucht wie ein Gefängnis. Das leise, aber stets wahrnehmbare Summen des Warp-Antriebs war verschwunden, und damit schien auch das Leben aus ihrem Quartier und aus dem ganzen Schiff gewichen zu sein. Es war, als läge eine Decke über dem Raum. Sogar die Luft schmeckte schwer und schal. Um Energie zu sparen, hatte der Chefingenieur die Beleuchtung im gesamten Schiff, abgesehen von einigen wenigen kritischen Bereichen, reduziert. Eine einzelne Lampe, die über Sarits Schreibtisch hing, kämpfte gegen die Dunkelheit in ihrem Quartier. Dunkle Schatten hingen an Wänden, die sich ihr zu nähern schienen, wenn sie gerade nicht hinsah. »Lass diesen Unsinn«, dachte sie, »du bist kein Kind mehr.« Die Zurechtweisung hallte durch ihren müden Geist. Sarit sah an sich herunter und lachte plötzlich auf. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie mit angezogenen Knien in ihrem Lieblingssessel saß und die Arme um die Beine geschlungen hatte. Als junges Mädchen hatte sie diese Haltung oft angenommen, wenn sie vor dem Kamin im Haus ihrer Eltern gesessen und den Geschichten gelauscht hatte, die ihr Großvater vorlas. Jeden Abend hatte er seinen Enkeln eine Geschichte erzählt. Manchmal, wenn die Geschichten zu gruselig waren, hatte sich Sarit zusammengerollt, um die Monster aus den Büchern abzuwehren. »Wenn es doch nur so einfach wäre«, sagte sie, obwohl sie allein war. Es klopfte an der Tür. Das Intercom, mit dem ihre Wachen sie auf einen Besucher hingewiesen hatten, war ebenfalls abgeschaltet worden. Selbst einen so winzigen Luxus konnten sie sich in dieser Lage nicht erlauben. »Herein«, sagte sie so laut, dass man sie auf der anderen Seite der Tür hören konnte. Der Centurion, der draußen stand, musste die Tür manuell öffnen, deshalb verging einige Sekunden, bis sie Inetti im Türrahmen stehen sah.
»Darf ich reinkommen, Commander?« fragte er.
Sein Lächeln wirkte beinahe väterlich. Sarit stand auf und bat ihn mit einer Geste herein. Sie wartete, bis die Wache die Tür von außen geschlossen hatte, dann umarmte sie ihren alten Freund. Den Schmerz in ihrer Seite tauschte sie gern gegen den Trost ein, den die Umarmung ihr verschaffte.
»Mein alter Freund«, sagte sie nach einem Moment.
Dann löste sie die Umarmung und strich ihre Uniform glatt.
»Sie wissen, wie sehr ich mich auf Ihre Stärke und Ihren Rat verlasse, aber Sie haben mich nie der Schwäche beschuldigt. Sie haben mich auch nie um etwas gebeten. Wenn wir sterben, dann bin ich froh, dass es an Ihrer Seite geschieht.«
Inetti hob die Augenbrauen.
»Verzeihen Sie mir, Commander, wenn ich diesem tragischen Ereignis ohne Enthusiasmus entgegensehe.
Er blickte zur Decke, so als könne er die Sterne jenseits der Außenwand sehen. Dann sagte er,
»Es ist noch nicht vorbei, Sarit. Solange wir atmen, sind wir nicht geschlagen.«
»Sparen Sie sich das für die Mannschaft auf«, entgegnete Sarit. Sie ging zu der kleinen Kommode neben ihrem Schreibtisch, nahm eine halbleere Flasche Ale und zwei Gläser. Inetti setzte sich auf einen Stuhl, während sie die blaue Flüssigkeit einschenkte. Dann reichte sie ihm eines der fast vollen Gläser. »Wie ist unser momentaner Status?«, fragte sie, als sie sich wieder auf ihren Sessel setzte. Sie versuchte, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Inetti ging nicht auf ihre ablehnende Bemerkung ein.
»Der Warp-Antrieb ist ein hoffnungsloser Fall. Ohne die Antimaterie-Eindämmung nützen auch Reparaturen nichts.«
Sarit nickte. Selbst wenn es dem Chefingenieur gelungen wäre, das Eindämmungsfeld zu ersetzen, hätte immer noch die Antimaterie gefehlt. Der gesamte Vorrat hatte abgeworfen werden müssen. Ohne Antimaterie war der Warp-Antrieb wie ein lebenswichtiges Organ, das ein sterbender Körper nicht mehr mit Blut versorgen konnte.
»Im Moment verfügen wir über eingeschränkte Impulskraft«, fuhr Inetti fort. »Die Lebenserhaltung verschlingt die meiste Energie. Andere wichtige Systeme laufen mit Notenergie, aber da die Batterien ohne den Warp-Antrieb nicht aufgeladen werden können, werden sie in 86 dH ihre Funktion einstellen. Der Ingenieur versucht, die Batterien allein mit dem Impulsantrieb wieder aufzuladen, aber das ist sehr riskant.«
»Verglichen mit was?«, fragte Sarit und nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas. Warm floss das Ale durch ihre Kehle.
»Er soll tun, was er für richtig hält. Sicherheit bringt uns nichts mehr.«
Die Talon konnte nur gerettet werden, wenn sie lange genug durchhielt und solange die Besatzung das Improvisationstalent und die Hartnäckigkeit besaß, die sie im Moment zeigte.